Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Annalena Baerbock, die Außenministerin, sorgt gerade für Diskussionen mit einem Auftritt bei einer Podiumsdiskussion in Prag. Am Mittwoch war das, auf der es natürlich um den Ukraine-Krieg ging und auch die Frage, wie standhaft man bei einer politischen Linie bleibt, auch wenn sich Stimmungen in der Bevölkerung möglicherweise verschieben. Das ist auch wegen der Verkürzungen, die in den sozialen Medien ja gerne vorgenommen werden, vor allem auf einen Satz reduziert worden, der gerade sehr präsent rumgeht. Baerbock, die sagt, no matter what my German voters think. Also egal, was meine deutschen Wähler denken, sie stehe zu dem Versprechen, an der Seite der Ukraine zu stehen. Bevor wir darüber sprechen hier, haben wir das mal in einem etwas längeren Auszug. So hat sie es gesagt.
If I give the promise as a politician and luckily in democracy, it could be the chance that people disagree with me and they say in 4 years, well, you didn't tell us the truth. But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us. Then I want to deliver, no matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. And this is why, for me, it's important to be always very frank and clear. And this means every measure I'm taking, I have to be clear that this holds on as long as Ukraine needs me.
Also das sagt die Außenministerin Annalena Baerbock. Mein Gast, der Schriftsteller Sava Cenuschak, hat vorab schon mal signalisiert, dass er nicht ganz einverstanden ist mit dieser Haltung. Warum?
Weil sie sich wichtiger macht, als sie ist. Ganz einfach.
Wodurch?
Wer ist sie jetzt eigentlich genau? Also es geht es um die Politik der Bundesrepublik Deutschland? Geht es um die Außenministerin persönlich? Geht es um das um ihr Ministerium? Ist völlig unklar. Und was ich so als Sprachbeobachter ja wirklich als Fehlgriff sehe, ist nicht, dass sie sagt, sie kann sich auch mal gegen die Bevölkerung stellen, sondern gegen die Wähler. Und das verstehe ich nicht, weil ich glaube, das ist die Grundlage der Demokratie. Weil man könnte ja auch sagen, ich bleibe im Amt, auch wenn ich abgewählt werde, weil es ist mir völlig wurscht, was die Wähler entscheiden.
Ja,
das ist der nächste Schritt.
Und deswegen,
das will sie natürlich nicht sagen, aber das denkt man mit. Und das ist ganz unglücklich. Zeit der markanten oder markigen Worte, sondern wir müssen ja vieles vermitteln.
Aber sie hat das anfangs auch in dieser Aussage gesagt, das sei ja das Gute in der Demokratie, wenn die Wähler, wie die Wählerinnen und Wähler damit nicht einverstanden seien und sie zur Rechenschaft ziehen wollen, dann hätten sie in 4 Jahren die, Möglichkeit dazu.
Also,
und ich würde auch nochmal ergänzen, also dieses Ich, okay, das nehme ich mit, das ist vielleicht manchmal so eine Personalisierung, die ein bisschen zu weit geht, denn in der Tat, es ist natürlich die Linie einer Regierung, ein Staatsamt.
Genau.
Nichtsdestotrotz dieses.
Ist ja auch schwer erkämpfte. Also ist es auch nicht eine einfache Geschichte. Ne? Das klingt ja so aus dem Ärmel heraus. Diese Position ist teilweise auch sehr widersprüchlich. Wir haben gerade über die Klimafrage gesprochen und so weiter. Es ist ja gerade in der Grünen Partei auch. Ne? Und ich bin ja Jahrgang 61. Und ich bin eigentlich mit der Grünen Partei sozusagen politisch aufgewachsen. Also nicht, dass ich Mitglied bin. Ich war nie Mitglied in einer Partei, aber ich habe die Gründung dieser Partei 80, auch die Vorbereitungen dazu, das habe ich eng verfolgt, weil ich da politisiert worden bin in dieser Zeit, nicht? Und wenn ich an Personen denke, zum Beispiel wie Petra Kelly oder so, ja, diese Partei hat auch eine gewisse Tradition. Und da, es tut mir leid, auch heutige Politiker müssen sich daran irgendwo müssen die oder werden die von Leuten wie ich, die vielleicht nicht jetzt gerade 30 geworden sind, sondern eben diese Erfahrung haben, die werden auch daran gemessen und entsprechend auch manchmal kritisch beurteilt. Das müssen sie einfach ertragen.
Aber ich glaube, das ertragen sie, damit gehen sie auch offen um. Interessanterweise ist ja, obwohl dieser pazifistische Teil, auf den sie da auch anspielen in der Grünen-Tradition, und dieser Bruch, der da gerade stattfindet und stattgefunden hat, ja nichts etwas, was die Wählerinnen und Wähler abschreckt, wenn wir uns die Umfragen anschauen. Aber ich möchte noch mal ganz kurz kommen auf diese Frage, inwieweit Politiker für sich in Anspruch nehmen können, auch wenn ich gerade weiß, dass Mehrheitsstimmungen gegen mich sind. Ist das nicht, jetzt will ich es nicht überhöhen. Aber genau, weil es gibt ja diese Beispiele, Helmut Schmidt, NATO-Doppelbeschluss, wenn man will, auch Gerhard Schröder mit der Agenda 2010, auch ein, und da sind wir eher in den Grünen.
Schwer gescheitert, muss man sagen, aber gut.
In den grünen Welten, Joschka Fischer, der erste Grüne im Außenamt, der ja als quasi auch erste Amtshandlung eigentlich einen Krieg führen musste, damals den Kosovo-Krieg, damals ja wirklich gegen massive Widerstände innerhalb der Grünen Partei, aber letztendlich auch eine Haltung, die sagt, es gibt etwas, das wir für richtig erachten und erkennen und tun müssen, also im besten lutherschen Sinne, aber dafür in der Demokratie natürlich im Zweifel die Konsequenzen tragen, dadurch, dass man abgewählt wird, sei es innerparteilich oder sei es eben wirklich durch Wählerinnen und Wähler.
Naja, vielleicht bin ich einfach ein Mensch, der Widersprüche immer sieht und auch die etwas hochhält. Und ich bin immer skeptisch bei so klaren Positionen. Das ist so meine persönliche, wenn Sie so wollen, Schwäche oder was auch immer. Mhm. Und deswegen beurteile ich eben so klare Linien immer etwas kritischer, als wenn jemand sagen würde, wir müssen das jetzt machen, ich weiß, es gibt Probleme und die sind diese und diese, und aber es wird abgewogen, ja. Ich finde das realistischer als so ein Spruch, der auch vor allem auch für ewig etwas garantiert. Was passiert, wenn zum Beispiel in der Ukraine Dinge passieren, die wir nicht mehr gutheißen können? Das kann ja auch passieren. Ja. Was passiert dann? Wir sagen dann, wir haben auf ewig Treue gesprochen. Also diese ewige Treue, da wird mir schon ein bisschen schlecht.
Also
es erinnert mich ganz andere politische Konstellationen.
Ja. Diese Ewigkeit bei diesem Versprechen habe ich jetzt nicht rausgehört, sondern eher wirklich so diesen Ansatz von Standhaftigkeit, von Politik. Und vor allem, ich glaube, so muss man das lesen und hören. Denn es gibt im Moment natürlich in den westlichen Gesellschaften insgesamt genug Debatten, genug und häufig diese Frage, zahlen wir einen nicht zu hohen Preis für die Unterstützung der Ukraine? Und ich glaube, in diesem Kontext muss man dann verstehen, zu sagen, diesen Stimmungen gebe ich mich nicht hin, nur der Stimmung wegen.
Ja, abwehren von Stimmungen, okay, kann man das so machen? Das ist die Frage. Sind dann diese Stimmungen abgewehrt? Da bin ich mal skeptisch.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Mehrheit ist in der Gesellschaft. Also es wird ja mehr so hingestellt, also was für eine mutige Haltung.
Noch nicht.
Also
wir haben im Moment natürlich noch die Umfragen für Deutschland, die zeigen, dass es eine klare Unterstützung gibt für diesen Kurs der Solidarität mit der Ukraine in Deutschland. Schauen Sie mal nach Italien.
Ja,
ein westliches EU-Mitgliedsland. Da haben Sie schon ein anderes Bild. Ich meine, wir haben die Energierechnung noch nicht auf dem Tisch. Warten wir mal ab, wie es im Herbst aussieht. Und ich glaube, insofern ist es rhetorisch auch nicht verkehrt, schon mal vorzubauen und deutlich zu machen, wo man steht. Ich gebe Ihnen an einer Stelle recht. Ich bin auch kein Freund dieser apodiktischen Rhetorik. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Stil dieser Außenministerin. Schön gesagt, es ist die wertegeleitete Außenpolitik, die immer etwas kraftvoller daherkommt in der Rhetorik. Ob man sich damit vielleicht manchmal die diplomatische Kanäle verbaut, diese Sorge trage ich da auch schon manchmal mit.
Ja, genau, das meine ich auch.
Mhm. Okay.
Aber das ist jetzt keine irgendwie eine Grundkritik, ja, sondern es ist eigentlich eher so ein Unbehagen.
Eine Stilkritik.
Ja, Stil und Unbehagen, auch mit der Sprache, wie man damit umgeht. Gut, jetzt hat sie auch Englisch gesprochen, das würde sie auf Deutsch vielleicht nochmal anders formulieren. Aber jedenfalls ist es im Grunde genommen, denke ich mal, sind wir in einer sehr sensiblen Phase gerade, wo es wirklich darum geht, auch diese Auseinandersetzung, die ja viele Facetten hat, zu vermitteln.
Das Gute ist, die Grüne Partei hat da ja so zwei Spitzenpersonen in der Regierung.
Richtig.
Und ich ahne, lieber Sabatinschak, dass Sie vielleicht bei dem Vizekanzler
der große Vermittler
rhetorisch glücklicher sind. Aber da sind Sie ja auch nicht alleine.
Ja, das stimmt. Da haben Sie recht.